Für alle, die jetzt gerade das hier wirklich in Bild sehen und nicht nur den Ton hören, du wirst eines feststellen. Ich sitze anders als sonst. Du siehst jetzt hier vorne relativ viel frei. Da wird gleich jemand sitzen. Denn es gibt ein Format, was wir vor längerer Zeit schon mal ganz kurz gemacht haben mit Steffi. Steffi hat mir so ein paar Fragen gestellt, die habe ich beantwortet. Und jetzt gibt ja seit dem 1.11. eine neue Mitarbeiterin, das ist die liebe Marion. Marion hat jetzt in den letzten Wochen viele Gespräche geführt mit Interessenten, mit Kunden. Da gab es so einige Fragen, die ich gehört habe. Und die Fragen hat Marion mal rausgesucht, zumindest ein paar davon. Die werden wir jetzt mal hier live beantworten. Wir schneiden auch nichts raus. Alles, was so kommt, ist wie gesagt und dokumentiert. Also Marion, deine Bühne, komm gerne zu.
Ja, hallo ihr Lieben. Wie ihr seht, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Und genau, wie Sven sagt, ich bin jetzt seit dem 1.11. mit dabei, verstärke das Team von Tuendum und ja, haben ja weit über 300 Podcast-Folgen jetzt schon produzieren können insgesamt. Und da kamen halt einfach so Fragen auf, wie ja, was ist, wenn eigentlich für einen Menschen so neben der ganzen Finanzbranche, ne? Es gibt ja hier viele Themen, die jetzt sich ausschließlich mit Finanzen beschäftigen in dem Sinne. Aber wer bist du eigentlich? Was steckt so ein bisschen dahinter? Was würdest du beispielsweise sagen, was dich als Mensch ausmacht oder auch wie deine Liebsten dich jetzt beschreiben würden?
Oh Gott, also, ich habe da so eine zweigeteilte Persönlichkeit, kann man sagen. Also auf der einen Seite bin ich wirklich eine Rampensau. Also wer Podcast macht seit 2019 mit über 300 Episoden, da kann man schon sagen, die Person muss schon extrovertiert sein und auch wirklich ein Mensch sein, der Disziplin hat. Weil wenn du mal schaust, es gibt ja so viele YouTube-Kanäle, Podcasts, die machen dann 10, 20, 30 Folgen oder Episoden und dann kommt nichts mehr. So, weil vielleicht irgendwo der Erfolg ausbleibt. So, die Frage ist immer, was ist Erfolg am Ende des Tages auch? Ist es, weil du vielleicht eine Kundenfrage bekommen hast? Ist es eine Rückmeldung? Ist es, weil du irgendwo auf die große Plattform kommst? Whatever. Also ich bin nach außen unternehmerisch wirklich eine super extrovertierte Person. Aber privat bin ich teilweise schon auch introvertiert. Also ich habe gerne Zeit für mich alleine. Mag man gar nicht glauben, wenn man so
Nee,
merkt, ne?
gar
Also
nicht.
es gibt wirklich Tage, Marion, da bin ich froh, wenn ich Zeit für mich habe und einfach für mich alleine bin. So, da nehme ich mir irgendwie ein Buch, da nehme ich einen Artikel, lese einfach und habe einfach Zeit für mich. So, und das würde ich auch gerne häufiger mal machen an der einen oder anderen Stelle, einfach mal auch, um so ein bisschen runterzukommen, weil das Arbeitspensum ist schon extrem die letzten Wochen. Wenn wir schauen, teilweise bin ich morgens um 8:30 im Büro, gehe abends um 11 Uhr raus. Da sieht man auch mal teilweise bei Instagram in den Stories. Dann bin ich morgens um 5 Uhr wieder wach und das ist halt auch wieder so das Thema Routine für mich. Ich stehe ja morgens sehr früh auf. Aktuell immer so zwischen 5 und 20 nach 5. Komischerweise, ich brauche dafür gar keinen Wecker inzwischen. So, ich bin einfach Punkt 5, 20 nach 5 irgendwo wach, dann kurz frühstücken, ab zum Sport 7 Uhr und dann bin ich um 8:30, 9 ungefähr im Büro. Ja, und dann geht's halt wirklich ins Daily Business rein.
Also würdest du schon sagen, dass du eher auch im Privaten eher so Richtung reiner Unternehmer gehst oder auch eher Richtung Familienmensch? Was meinst du, wenn du schon sagst, zweigeteilt so ein bisschen?
Also es geht mir wirklich ganz, ganz tief rein. Jetzt meine Große geht jetzt dieses Jahr auf die weiterführende Schule. Ist jetzt fast 10. So, und wenn ich mal zurückgucke, ich habe damals viel in der Kindheit von ihr nicht mitbekommen, weil ich halt viel im Business drin war. Was mich im Nachhinein jetzt auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen ärgert. Also wenn du jetzt zuhörst und hast Kinder, ich kann nur sagen, nimm die Kindheit mit, weil ich sehe das ja gerade auch, die diskutiert mit mir über Dinge, wo ich mich frage, ey, wieso diskutierst du mit mir über dies oder jenes Thema? Und dann kommt die mit TikTok, wie es alle heißt. Dann wollen die über Sachen mit mir sprechen, wo ich sage, okay, das ist ja völlig ab von meinen heutigen Themen. Und da merke ich einfach, ich werde langsam alt. Ich meine, ich bin jetzt 39, aber mit 40 ist man noch nicht beim alten Eisen. Aber ich merke halt, diese heutige Jugend und die Kinder, die leben ganz anders wie ich damals. So, und von daher würde ich sagen, ich selber, Familienmensch, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber nicht so, wie manche es sind, die ich kenne, die wirklich sagen, so, ich brauche das irgendwie alles um mich herum und große Feiern und so, bin ich gar nicht für. Also ich bin ganz froh, wenn irgendwelche Geburtstage sind, kurz hin, Hallo sagen, des Anstandes bleibe ich dann ein bisschen und dann bin ich wieder weg. Also ist nicht mein Ding.
Okay, aber gutes Stichwort, back to business. Wie kamst du überhaupt in diese Finanzbranche? Du hast ja eigentlich ursprünglich mal mit Versicherung gestartet. Was war so der Take-off-Point, dass du gesagt hast, nee, ich mache jetzt was anderes?
Das geht ja viel weiter zurück, ehrlich gesagt. Also Versicherung habe ich angefangen 2004. Damals bei der Volksfürsorgeversicherung, ist ja heute Generali-Konzern, weil Volksfürsorge gibt es auch inzwischen gar nicht mehr. Hieß ja damals keine Sorge Volksfürsorge. Dieser Spruch ist so sitzen geblieben.
Mhm, kenne ich auch noch.
So, und das war ja so ein Versicherer, der ist ja damals so bei den alteingesessenen Herrschaften so alle, ja, ich sag mal, diese Generation dürfte heute gar nicht mehr zum großen Teil leben. Ja, wie hat's angefangen? Ich gehe mal ganz weit zurück, da war ich 13. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, also ich habe ja damals hier in Aarhus gewohnt, im Ortsteil Wessum, und ich habe damals mit 13 Jahren angefangen, in diesem Ortsteil, zwei Drittel jedes Wochenende bei Wind, Regen, egal bei welchem Wetter, Prospekte zu verteilen. So, und das war so der erste Touchpoint für mich, wo ich gesagt habe, so, ich gehe mal mein eigenes Geld verdienen. So, dann habe ich mit 13 angefangen, dann bin ich irgendwann übergegangen, habe noch im Kino gearbeitet, am Popcornstand, habe dann auch hier bei uns im Cinetech dann auch die Sachen ins Kino reingebracht, weil sie so einen Lieferservice dort hatten seinerzeit, gibt's heute immer noch. Dann habe ich in der Pizzeria gearbeitet nebenher, war im Einzelhandel, und im Einzelhandel kam dann dieser Sprung zur Versicherungsbranche, weil ich habe nebenher noch so ein bisschen Empfehlungsmarketing gemacht mit Telekommunikationsverträgen. Und da kam damals jemand, der liebe Dietmar, falls du es hörst, Grüße gehen raus an dich, der sagte damals, ey, verkaufen kannst ja wohl irgendwie, sag mal, hast nicht Bock, nebenher ein bisschen Geld dazu zu verdienen? Ja, ey, ganz ehrlich, habe ich nie was gegen. Und so bin ich halt bei der Volksfürsorge reingekommen, habe dann damals dort angefangen, und 2006 ist dann damals eine Mitarbeiterin zu einer Makler GmbH nach Dortmund gegangen, die es heute, glaube ich, auch nicht mehr gibt. Ja, und da bin ich dann halt mit rübergegangen, und das war dann so der Einstieg, habe aber schnell gemerkt, dass ich dort reiner Wasserträger war. Also du hast viel geleistet ohne Ende, aber so am Monatsende ist dann nicht so viel übrig geblieben. So, das heißt, du hast nur für andere gearbeitet. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich hier nicht weiter. Und am 22.05.2007, das Datum vergesse ich nicht, warum? Das war die VVG-Novelle gewesen damals. An diesem Tag habe ich meine Prüfung gehabt für die Sachkunde zum Versicherungsfachmann, die ich auch bestanden habe. Und habe dadurch gesagt, jetzt mache ich es auf eigene Rechnung. So. Und dann, das artet jetzt ein bisschen aus, vielleicht machen wir da zwei Teile raus, müssen wir gucken, wie lange es dauert. War es ja so gewesen, dass ich diesen klassischen Bauchladen erstmal hatte. So, ich habe Versicherungen gemacht, dann kam das Thema Geldanlage irgendwann hinzu, dann kam Finanzierung hinzu, Immobilienmaklerschein, alles gemacht. So, was sagt man so? Klassischer Bauchladen, mach mal alles mit, weil überall kannst du ja Geld verdienen. Nur irgendwann gab es dann mal 2019 im Januar so einen kleinen Moment des Nachdenkens, nämlich das war ein Sekundenschlaf gewesen. Ich habe so 3 Tage mal durchgeackert und habe zu Hause auf der Bank faktisch nur gedöst. Das war kein richtiger Schlaf. Habe dann gemerkt, nach dem Sekundenschlaf, nachdem es geknallt hatte, so geht's nicht weiter. Weil was wäre gewesen? Autobahn, Landstraße. Mhm. Das war zum Glück nur bei uns 350 Meter von zu Hause, so einen neuen BMW draufgerutscht hinten. Ja. Und ja, dann war das für mich der Weckruf gewesen. Und da habe ich gesagt, ich muss was ändern. Und dann gab es damals einen Weggefährten, der dann mitbekommen hatte, dass ich keinen Bock mehr habe auf Versicherungen. Weil, ganz Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Versicherungen, damals habe ich dafür gebrannt. Ich habe es super gerne gemacht. Ich habe auch alles, muss ich sagen, mit bestem Wissen und Gewissen gemacht für meine Kunden. Also die feiern es heute noch teilweise, was sie für Versicherungsschutz haben, was es heute gar nicht mehr gibt draußen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Business, wo du immer fremdgesteuert bist. So, und dieses Fremdgesteuerte ging jemand so auf den Sack, ehrlich gesagt, weil du hast immer, ja, da ist ein Schadensfall, dann hat der Versicherer nicht bezahlt, dann muss wieder intervenieren, ach, ich glaube, ich bin krank, ach, ich glaube, ich bin berufsunfähig, der eine glaubt, ich bin tot, na, wobei, der meldet sich ja nicht selber.
Weil das ist schwierig.
Ein bisschen. So, aber du merkst einfach, du bist irgendwann nur noch fremdgesteuert von außen. So, und da habe ich gesagt, okay, Reißleine ziehen. Und dann kennst du ja ein Männchen, ein Wort, es passiert nichts. Und dann kam halt dieser Sekundenschlaf. Und dann habe ich halt damals den Weggefährten kennengelernt, der sagte dann, du willst keine Versicherung mehr, ich keine Geldanlagen mehr, lass uns mal miteinander sprechen. Er wollte meinen Bestand nicht, weil ich halt überwiegend Privatkunden hatte seinerzeit. Ja, und dann sind wir halt dazu übergegangen, dass ich seinen Bestand gekauft habe, habe die GmbH neu gegründet und habe damit dann einen kompletten Reset gemacht, so gesehen. Das war dann im November 2019. Mhm. Und so hat das angefangen. Also von 13 bis jetzt 39, da kannst du rechnen, ich bin schon einige Jahre mein eigenes Geld am Verdienen.
Und wenn du jetzt so überlegst, du hast jetzt deine Geschichte ja so ein bisschen erzählt, was würdest du jetzt beispielsweise Menschen raten, die jetzt auch überlegen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen? Worauf ist zu achten? Was waren so deine größten Lehren, die du daraus gezogen hast?
Würde ich 2, 3 Punkte konkret nehmen. Punkt Nummer 1, als erstes, fokussiere dich auf eine Sache. Am Anfang kannst du es wirklich total geil sein, so sagen, ich mache dies, jenes, das, und aber irgendwann verzettelst du dich selber. Das ist Punkt 1. Punkt 2, mach es direkt zu Beginn mit der richtigen Rechtsform. So, warum? Ich habe jahrelang etwas bezahlt, was man eigentlich nicht zahlen sollte. Was könnte das gewesen sein? Rat mal.
Steuern?
Ja, und zwar die Deppensteuer. die kennt ihr nicht, aber die bezahlt ihr wissentlich oder unwissentlich. Nämlich, ich habe damals ein paar Steuerberater gehabt. Also die erste Steuerberaterin damals hat mir fast das Genick gebrochen, weil sie nicht gebucht hatte und dann ist da viel aufgelaufen. Ich hatte intuitiv immer Rücklagen gebildet, die dann auch die Steuerlast bezahlen konnten. Der nächste Steuerberater hat dann auch irgendwelche Böcke geschossen. Ich habe mich dann immer auf den Steuerberater verlassen. Auch das war dann eine Flitzpiepe gewesen. Der war in der Nähe von Bremen gewesen. Wir dann zu zwei Steuerberatern hier in der Gegend. Ja, und die haben immer gesagt, ja, eine GmbH, das lohnt sich nicht. Du bist zu klein dafür und so weiter. Heute sage ich dir ganz offen, kein Steuerberater hat irgendwo das Recht, dir zu sagen, ob du zu klein oder zu groß bist. Und ich weiß, an was du glauben musst? An dich selber. Du musst an dich selber glauben und sagen, ey, ich bin so gut, dass ich irgendwann so viel Umsatz machen werde, so viel Gewinn machen werde, dass eine GmbH für mich ein Handumdrehen ist. So, weil klar, es gibt da gewisse Strukturunterschiede zwischen Einzelunternehmen und GmbH, aber eine GmbH hat so viele Vorteile, wenn du es richtig machst. Und ich würde heute jedem raten, wenn du dein Business ernsthaft betreiben möchtest, geh sofort all in, leg die 25.000 Euro, wir haben ja hier so einen kleinen Bündel, da sind ja hier 50.000 Euro, nimmst so einen halben Bündel davon, legst sie auf den Tisch und sagst so, ich gehe all in, du glaubst an dich selber und dann hast du da auf jeden Fall ein gutes Sprungbrett für dich gebaut. So, und am Ende des Tages höre ich häufig, auch letzte Tage habe ich noch mit jemandem gesprochen, ja, ich mache das einmal erst mit dem Einzelunternehmen, weil ich kann das später auch noch in die GmbH umstellen. Da denke ich mal, Leute, ihr müsst euch immer die Frage stellen, in allen Bereichen grundsätzlich, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Du sparst jetzt am Anfang das Geld. Aber am Ende des Tages musst du dann diese ganze Umstrukturierung machen, die Umwandlung und allem drum und dran. Und das kostet dich richtig viel Asche. Also wenn du es richtig machst, bist du eben bei 15.000 Euro dabei. So, jetzt sparst du heute 25.000 Euro, das, ich bin zu geizig, die auszugeben. Mal Hand aufs Herz, du musst auch von Tag 1 an irgendwas kaufen. Laptop, Telefon, Software, was auch immer. So, das heißt, du bringst wieder privates Geld rein in ein Einzelunternehmen, um dann betrieblich das zu investieren. Das ist völliger Banane eigentlich. So. Und eines dürft ihr nie vergessen. Es gibt ein wichtiges Schlagwort. Asset Protection. Lass uns mal jetzt gut 5 Jahre zurückgehen, 2020. Januar, Februar, März 2020. Wisst ihr, was da gewesen ist? Diese komische Situation, die wir hatten. Und wie viele Einzelunternehmer, gerade im Handwerk oder sonst wo, sind vor die Hunde gegangen, die haben alles reingebracht. Ja, das ist nur kurzfristig. Ich bringe nochmal Geld aus der Lebensversicherung rein. Ich kündige irgendeine Rücklage. Ich mache dies und jenes. Am Ende sind die in die Insolvenz gelaufen, haben Haus und Hof verloren, weil sie diese Scheiße als Einzelfirma gemacht haben. Ja. Ganz ehrlich, eine GmbH ist eine Brandmauer, die du baust. Natürlich, machen wir nichts vor, auch wenn du mit einer GmbH Scheiße baust, bist du auch am Arsch, um es ehrlich zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, eine GmbH ist immer erstens ein Commitment an dich selber. Zweitens eine Brandmauer, um das, was du dir bereits vielleicht schon aufgebaut hast, zu schützen. Der dritte Punkt, du wirst nach außen auch wahrgenommen. Und fang bitte nie mit einer UG an. Also ich sage auch gerne zu den Startern, mit denen ich spreche, wenn du eine UG machst, dann gehst du beim Notar rein, sagst, guten Tag, mein Name ist, ich möchte eine Firma gründen, der liest dir das alle vor, du unterschreibst, gehst raus, gehst wieder rein und sagst, jetzt hätte ich gerne einen Insolvenzantrag. Weil die allermeisten UGs sind mit so wenig Stammkapital drin, dass sie eigentlich schon sofort insolvenzantragspflichtig sind. So, das wird nicht so groß verfolgt, hat auch keiner auf dem Schirm. Nur es ist ja auch ein Learning für mich, was ich mir erstmal selber erarbeiten musste. Also einmal das Thema Deppensteuer, Rechtsform und dann zu wissen, du musst dich auf den richtigen Steuerstrategen verlassen. So, und es ist leider so, ich habe ja inzwischen viele Steuerberater, die mit mir in Gesprächen sind, wo ich dann auch gewisse Konzepte umsetze, kennst du ja, versicherungsfreie Betriebsrente, wo ich dann sagen muss, die machen gute Arbeit. Aber es gibt immer zwei Probleme an der Stelle. Erstens, der Mandant, also der Kunde, sprich du, stellt nicht die richtigen Fragen. Und zweitens, wenn vom Steuerberater Empfehlungen kommen, etwas zu tun, dann gibt es auf der anderen Seite des Mandanten oft, wie sie mir immer sagen, die Blockade oder den Gegenwind, ja, das muss aber nicht sein, weil. So, und man muss ja immer grundsätzlich abwägen, Vorteil wie Nachteil. Es gibt nichts ohne Vorteil, ohne Nachteil. Es ist immer eine Waage. Und die Frage ist halt, in welche Richtung schlägt diese Waage eher zum Vorteil oder zum Nachteil?
Das muss ja dann jeder für sich selbst quasi evaluieren, was da so das Beste ist.
Also ich hoffe, ich habe das mal soweit jetzt ausführlich beantwortet.
Apropos Fragen, wenn man dir jetzt so zuhört und erzählt so, ja, okay, so ein bisschen zwiegespaltene Persönlichkeit in Anführungszeichen.
Also ich bin nicht schizophren, ne?
Nein. So schlimm ist es nicht. Nee, kann ich bezeugen. Ist alles gut.
Fleischsternchen.
Jetzt hast du ja von dir selbst gesagt, dass du auch so eine kleine Rampensau bist, was zumindest das Geschäft anbetrifft. Ja. Und ist ja jetzt nicht jeder so veranlagt. Die Frage, die auch mit aufkam, war, woher nimmst du eigentlich den Mut und die Courage, deine Meinung immer so frei preiszugeben. Also wirklich kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sondern einfach auch frei weg in den Stories und so weiter und so fort zu sagen, ey Leute, so und so sieht's aus, wie seht ihr das?
Ganz ehrlich, den allermeisten in der Finanzbranche, Marion, fehlt eines. Eierstöcke oder Eier. So, die haben immer die Angst, boah, ich könnte ja jetzt irgendwo einen Shitstorm bekommen. Oh, da könnte jemand eine falsche Meinung von mir haben. Ganz ehrlich, ich äußere mich auch zum Thema Politik draußen öffentlich. Es gibt ja immer so Grundsätze, du sollst dich über drei Themen unterhalten, Religion, Politik und Sexualität. Ja, okay. So, aber ich ganz ehrlich, sag mal ganz ehrlich, wir haben in Deutschland so eine scheiß Situation gerade mit einer Bundesregierung, die uns allen nicht gut tut. So, und dieses komplette Schweigen auf breiter Front ist doch eine stillschweigende Zustimmung zu dem Scheiß, der passiert. So, und wenn wir alle gepflegt, ich sag's mal offen, wie es ist, die Fresse halten und nichts ändern, sorry, dann werden wir denselben Scheiß haben wie die letzten Jahre davor. So, also muss doch mal irgendjemand das Maul aufmachen und sagen, Leute, so kann das nicht sein. Und jeder, der sich dann irgendwo getriggert fühlt und sagt, ja, der Sven erzählt ja irgendeinen Blödsinn, dann sage ich immer, okay, der Schuh passt dir. Und wenn ich nur wenige Menschen erreiche, die sagen, eigentlich hat er mir Gedanken gar nicht so unrecht, wer da sagt. Weil du musst ja alles mal logisch und kritisch hinterfragen. Wolltest du ein Beispiel dafür haben?
Immer ja damit.
Okay, nehmen wir mal unsere eine Partei, die Roten, also die SPD und auch die ganzen Linken und so weiter. Die sagen immer, hey, ihr müsst ja den gut verdienenden Reichen immer mehr wegnehmen, damit wir den Armen geben können. Also die Robin Hood-Mentalität. Jetzt ist nur eins ganz blöd. Wenn wir uns mal das Durchschnittseinkommen angucken der Deutschen, steigt das über die letzten Jahre immer weiter an. Du zahlst aktuell ab rund Mitte 60.000 Euro den Höchststeuersatz auf jeden Euro, den du verdienst. Das heißt ab 65.000 Euro. Jetzt sagt man, ey, du musst den Reichen immer mehr wegnehmen. Jetzt ist natürlich ein gewisses Gefälle in Deutschland da. Also wenn du jetzt irgendwo, bitte nichts gegen Sachsen falsch verstehen, aber wenn du irgendwo in Sachsen auf so einer 300-Seelen-Gemeinde wohnst, zahlst du weniger Miete wie in Mannheim-Innenstadt oder in München. Da ist ein anderes Lohnpreisgefüge. Jetzt geh aber mal nach Hamburg oder nach München und sag mal, ey, du verdienst, so klopfst du jetzt auf die Schulter und sagst, ey, richtig cool, du verdienst im Jahr 70.000 Euro brutto. Da sagt er, jo geil, wir bleiben 35 übrig am Jahresende. Weil ungefähr die Hälfte an den Staat geht. Wie willst du mit 35.000 Euro in München vernünftig überleben? Guck mal, was Mieten kosten, Lebenshaltungskosten und so weiter. Das heißt, man von Seiten der Politik ist man eine ganz klare Meinung. Also Herr Spahn ist ja für auch zuständig, wenn Sie offen sind für ein Gespräch, jederzeit gerne. Es ist ja immer wieder so diese Diskussion, man muss den Reichen mehr wegnehmen. Aber das geht völlig am Thema vorbei. Weil man muss ja erstmal den Menschen das Geld lassen, damit sie überhaupt das, was die Politik uns immer sagt, auch etwas machen kann. Nämlich, was sagt die Politik? Wir können für die auskömmliche Rente nicht mehr sorgen, mach private Altersvorsorge. Aber wie wollen wir denn privat vorsorgen, wenn oben die Raubritter uns immer mehr wegnehmen? Es funktioniert nicht. Also ich kann nur das ausgeben, was ich am Ende des Monats auf dem Konto habe. Ich meine, das kannst du als Mitarbeiterin sagen, das kann ich als Geschäftsführer ausmachen, ich habe auch eine Lohnabrechnung. Ich kann nicht unten mehr ausgeben, wie ich bekomme. So. Und wenn dann unsere SPD, unsere Linken und unsere Grünen und wer auch immer da irgendwo was zu sagt, sag ich, ja, wir müssen höher besteuern. Bullshit. Drei konkrete Forderungen. Punkt 1, höherer Grundfreibetrag. Ab 30.000 Euro zahlen wir erstmal Steuern. Punkt 2, das Thema Kapitalvermögen, Abgeltungssteuer bleibt ganz klar erhalten und den Grundfreibetrag oder den Freistellungsauftrag, den wir nicht erfüllen, weil wir vielleicht sagen, wir haben erstmal nichts gemacht, der verfällt nicht. Das heißt, ein Kind würde von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr schon mal 18.000 Euro Stand heute Freibetrag ansparen. Der muss bleiben. Der dritte Punkt, die Rente muss nicht so hoch besteuert werden, weil alles ist doch schon mal versteuert worden. So, und wir werden doch gemolken wie die Kühe im Kuhstall. Nur eins ist auch klar, wenn so eine Kuh abgemagert ist und da eben noch so ein Gerippe steht und eine Haut drum, da ist nicht mehr viel Leben drin. So, und das müssen wir uns einfach mal vergegenwärtigen, dass wir die Arbeitnehmer nicht immer mehr schröpfen können. Aber ich spreche jetzt auch mal für die Arbeitgeber hier in der Runde. Guck mal drauf auf eure Lohnabrechnung ganz unten. Da gibt's ein Feld. Da steht drin, was kostet dieser Arbeitsplatz mich als Arbeitgeber mit allen Lohnnebenkosten. Dann guckst du mal weiter rechts und dann siehst du, das kommt netto beim Arbeitnehmer an. Und in der Spitze hast du da 50%. Das heißt, 50%, ich sag mal, ein Arbeitnehmer kriegt irgendwie 2.300 Euro netto. Der Arbeitsplatz kostet den Arbeitgeber 4.700 Euro. So, und dann reden wir über irgendwelche dubiosen Dinge in Deutschland. Ja, wir müssen irgendwie die Unternehmen hier und da entlasten. Ja, aber da macht doch auch mal was, liebe Politik. Es kann doch nicht sein, dass wir hier immer drüber diskutieren, wir müssen umverteilen, umverteilen und dann haben wir in Deutschland so eine scheiß Infrastruktur. Ich meine, guck dir an, du fährst auch mal Auto, fahr mal ins Ruhrgebiet runter. Wie viele Baustellen sind da, die nie fertig werden? Was haben wir für eine Internet... Ich kriege ja hier im Büro nicht mal eine vernünftige Internetleitung. Warum? Wird nicht ausgebaut. Wir hängen hier mit einer 200er DSL-Leitung, Download, und 40 Mbit Upload. Das ist Stand von vor, keine Ahnung wie vielen Jahren. So, warum? Weil einfach Deutschland nichts ausbaut. So, wenn du dann in andere Länder schaust, die haben geringere Steuersätze, haben eine bessere Infrastruktur. Und bei uns ist ja auch so, dass ja vieles marode. Sie meinen, auf der A45 fehlt so eine Brücke. Da ist so ein riesen Luftloch.
Ja, du kannst fliegen, wenn du willst.
Klar, du brauchst ein bisschen Anlauf für so einen Gleitschirm.
Ja.
Wir müssen uns einfach hier vergegenwärtigen. Egal, ob du jetzt angestellt bist, selbstständig, unternehmerisch tätig. Geh doch mal ins Gespräch mit der Politik und überleg mal, was du für eine Gegenleistung bekommst für Steuern. Wir dürfen jetzt nicht den Anspruch erheben, zu sagen, ich kriege für eine Steuer eine Gegenleistung. Aber wenn ich sehe, was wir in Deutschland bezahlen insgesamt, ich als angestellter Geschäftsführer meiner Firma und was die Firma dann noch bezahlt im Jahr, was ich ja für auf der anderen Seite zurückbekomme, da gibt es eine riesen Diskrepanz. Also da muss man viel, viel mehr tun. Und wie gesagt, wir müssen das ganze Thema gesetzliche Rente komplett reformieren. Das Ding ist schon in den Sand gefahren und der Karren säuft ab.
Ja.
Das ist so Treibsand, der kommt ganz langsam. Und alle Reformchen letzten Jahre hat doch nichts gebracht. Mal ganz ehrlich, wir reden gerade über irgendwo, glaube ich, 48% Rentenniveau. Mhm. 48% von deinem Netto. So, dann haben wir das nächste Problem. Also wir müssen auf jeden Fall zwei Teile rausmachen, merke ich.
Eventuell.
Gefühlt haben wir schon irgendwie so, glaube ich, irgendwie 20 Minuten rum. Aber wir haben dieses Riesenproblem, gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Pflegeversicherung, gesetzliche Rentenversicherung. Alles das ist auf einem Finanzierungssystem aufgebaut, was seit Jahren schon bekannt ist, was nicht mehr funktioniert. Weil es gibt diesen Spruch, Grüße gehen raus an Steffi, wenn du es wieder hier dir anschaust, die Kinder, die nicht da sind, wurden nicht geboren. Das ist ein Spruch intern, da lachen meine Mitarbeiter immer, wenn ich den sage, ist ja immer entstanden. Aber da ist was dran. Weil wir wissen doch, dass die Kinder, die vor 5 oder 10 Jahren nicht geboren wurden, in den nächsten Jahren nicht nachkommen und ins Arbeitsleben einsteigen. Das heißt, es fehlen auch Beitragszahler in der Rentenversicherung. Und auch das Thema Krankenversicherung wird vor riesen Herausforderungen gestellt werden. Schaut mal nach, es gibt irgendwo, das haben wir im Studium damals geschaut, ich weiß nicht mehr, wie der Dozent hieß. Auf jeden Fall war es der lustigste, den wir hatten. Der hat uns einen Film gezeigt, das hieß, glaube ich, Deutschland oder Aufstand der Alten, Deutschland im Jahre 2040. Guckt einfach mal. Zur Not verlinken wir es mal unterhalb des Videos und den Shownotes. Da wird mal vom ZDF, das ist so eine Satire-Sendung gewesen oder so ein Film, wie Deutschland 2040 aussieht. Ich habe damals 2009, 2010, 11 sowas im Dreh, habe ich darüber gelacht. So Riesenwindeln, 4 Liter Fassungsvermögen, die Krankenkasse gibt dir einen Bonus, wenn du für eine Möglichkeit des freiwilligen Frühablebensgebrauchs machst und so weiter. Also das gibt's heute nicht, keine Frage. Nur, ich sehe das nur auf der anderen Seite, dass wir in diese ganzen Probleme, die damals schon gezeigt wurden, hineinlaufen. Mal ganz ehrlich, du musst heute genug Fuck You Money haben, damit dir das alles, was die gesetzliche Krankenversicherung dir nicht bezahlt, dir leisten kannst.
Das heißt, du lachst heute nicht mehr?
Nein, ich lache heute nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach mal der Bevölkerung, also jedem Einzelnen von euch jetzt hier, die zuschauen und zuhören, mal einfach rein ein Bein einschenken und sagen, so steht's ums System. Und nicht immer hier irgendwelche Reformchen machen und sagen, ja, es wird alles besser. Sondern es müssen einfach mal auf die ganzen Versprechen auch Taten folgen. So, jetzt habe ich dazu, glaube ich, vieles ausführlich gesagt.
Das heißt jetzt einmal runtergebrochen, was würdest du just in diesem Moment unseren Zuschauern und Zuhörern jetzt mit an die Hand geben? Welchen Rat?
Worauf bezogen?
Auf die Gesamtsituation. Also was wäre jetzt so quasi das erste To-Do, was jeder Einzelne für sich persönlich eigentlich in Angriff nehmen müsste?
Ich gebe mal 5 Punkte. Punkt 1. Wenn du jetzt in der Situation bist, als Angestellter oder Selbstständiger und sagst, ich bin noch in der gesetzlichen Krankenversicherung drin und du hättest grundsätzlich unter den Voraussetzungen die Möglichkeit, dich privat kranken zu versichern, also wirklich Krankheitskosten voll zu versichern, wie es im Fachbereich heißt, dann gebe ich dir den eindringlichen Tipp, wechsel das System. Das System privat wird in den nächsten Jahren viele, viele Vorteile haben zur gesetzlichen. Definitiv. Erstmal, dass da auch Rücklagen gebaut werden. Das gibt es in der gesetzlichen nicht. Dann hast du vertraglich garantierte Leistungen, weil es ist ein privatrechtlicher Vertrag. Dir kann nichts genommen werden, was dir einmal vertraglich zugesagt wurde. Du kannst dir einen Arzt frei auswählen. Geh mal heute zum Hausarzt und sag, du brauchst eine Überweisung zum Radiologen. Mhm. 3, 4, 5, 6 Monate wartest du. Ganz ehrlich, hast du genug Geld auf der Seite, sagst du, komm, ich zahle selber 500 Euro, ist der Bums durch. Zweiter Punkt, alles, was du bisher gemacht hast im Bereich auf Vermögensaufbau, Altersvorsorge, stellst jetzt auf den Prüfstand. Denn wir wissen auch aus den letzten Jahren, dass viele Versprechen in Zukunft nicht erfüllt werden können von den Anbietern. Auch diese ganzen tollen Hochrechnungen, wo dann drin steht 0,369%, da kommt dann irgendwie zig, 10, zig, 100.000 Euro raus. Glaub mir eins, man nimmt so richtig eine Handvoller Salz und streut sie so richtig schön in die Augen. Du musst alles auf den Prüfstand stellen. Dritte Empfehlung, wenn du in der Situation bist und hast Kinder, dann übernehme die Verantwortung und investiere für deine Kinder nicht in Kapitalverwahrprodukte, also Bausparvertrag, Kinderrentenversicherung, so nach gewissen Comicfiguren, ohne mal konkrete zu nennen. Da gibt es so ein paar Bienchen, so ein paar Füchschen und so weiter, wie sie alle heißen. Lass das sein, das ist Vernichtung des Kapitals. Der vierte Punkt, auch da aus persönlicher Erfahrung, einfach mal auch die Frage zu stellen, was habe ich alles für offene Flanken im Bereich der Risikovorkehrung? Weißt du, es gibt so ein familiäres Ding. Wir haben bei uns, also in der Familie meiner Partnerin, gibt es ein Kind, was eine Hirnblutung hatte. So. Mhm. Und das Kind ist ein bisschen älter als meine Große. Und da siehst du halt auch schon eine gewisse Differenz in der Entwicklung natürlich. Und ich habe damals immer gesagt auch, hey, mach doch so eine Pflegezusatzversicherung für die Kinder. Die beiden haben sich damals bewusst dagegen entschieden. Aber wie oft habe ich das in der Vergangenheit damals mit Versicherung auch gehabt, wo ich dann gesagt habe, mach mal die und die Absicherung. Und am Ende ist es eingetreten und am Ende reden wir über viele 10, 100.000 Euro Schaden, die da waren. Wo man sagt, hätte ich mal gewusst. Hätte Fahrradkette. Deswegen immer diese Pyramide dir vorstellen. Unten ist jetzt alles, was ich nicht wirtschaftlich zerstören würde. Wenn dir bei dir zu Hause, keine Ahnung, die Duschkabine kaputt geht. Keine Ahnung, was eine Duschkabine kostet, noch nicht kaputt gewesen. Lass mal 500 Euro kosten. Die zerlegt dich wirtschaftlich nicht. Dann gehst du in den mittleren Bereich rein und nimmst dir zum Beispiel mal dein Auto. Dein Auto kriegt eine Vollkasko. Was ist dein Auto wert? 30, 40.000 Euro. Kriegt eine Vollkasko. Aber es nimm mal dich als Körper. Deine Arbeitskraft. Nimm mal dein Einkommen, was du heute brutto verdienst, mal 12, mal Jahre bis zur Rente. Also 67 gehe ich von aus. Da wirst du auf eine hohe 6- bis 7-stellige Summe kommen. Und das Unternehmen, diese Maschine, kriegt eine Teilkaskoversicherung oder gar keine. So. Also da aufpassen. Und der letzte Tipp, das ist eigentlich so ein globaler Tipp. Hol dir einfach mal eine zweite Meinung ein. Ich kann dir einen Fall nennen, Marion. Du weißt, wen ich meine. Wir nennen jetzt natürlich aus Datenschutzgründen keinen Namen. Dieser Herr kam im Jahre 2023, Ende 2023, sagen wir 25, muss man gucken. Ich glaube, im Oktober, November 23 auf mich zu. Sagte Sven, ich würde gerne mit dir ein Gespräch führen, haben wir gemacht. Und dann sagte er, das Investment in die Dienstleistung ist mir zu viel.
Ich weiß.
Sag ich, ey, ganz ehrlich, die Dienstleistung, die ich bringe für das, was ich am Ende abrechne, das ist unterm Strich, sagt jeder im Nachhinein, viel zu wenig. Aber gemacht, getan. Er hat sich dagegen entschieden, hat dann ein Gespräch nochmal gesucht, weil er mich dann doch über Social Media so ein bisschen verfolgt hatte und ist dann mit mir ins Gespräch gegangen. Und jetzt kommt es. Im allerersten Gespräch habe ich der Familie den kompletten Hintern gerechnet, die komplette Existenz. Die haben einen Makler an der Hand gehabt. Zur Vollständigkeit sagen, ich habe Versicherung nicht beraten, ich habe nur ein paar Fragen gestellt. Er hat nachgeschaut und nachgerechnet und sagte, fuck, ich habe ein Riesenproblem. Der Makler hat über Jahre nichts getan. Und würde ihm heute was passieren, jeden Monat Haushaltsdefizit knapp 6.000 Euro.
Ja.
Du weißt, wen ich meine. Mhm. 6.000 Euro, die du mal eben nicht hast. Und jetzt überleg mal, du bist in einer Situation, du hast ein Eigenheim, was du abbezahlst. Du lebst ja voll auf deinem Netto. Und dir fehlen 6 Kracher im Monat, 6.000 Euro. Sagst du, ey Sven, ich habe nicht mehr 6.000 brutto. Okay, dann ist bei dir vielleicht nur 1.500 Euro, die fehlen. Oder 1.000 Euro. Was wird das ausmachen? Soll ich was sagen? Diese Absicherung bringt dem Makler am Ende des Tages wenig Umsatz, rettet dir aber die Existenz. Und du musst halt jemanden haben als Sparringspartner, der mal von außen drauf schaut und sagt, sag mal, wie ist denn das in dem, jenem Bereich, hast du da mal drüber nachgedacht? Und das ist ein Paradebeispiel für viele Fälle, auch jetzt aktuell den Fall mit einer Dame. Ich weiß, sie schaut zu und hört zu, fühle dich gegrüßt. Ich nenne es wie immer, keine Namen. Also ich habe ja so viele intime Informationen von Kunden, alles bleibt hier bei mir im Kopf. Oder ist halt dokumentiert, je nachdem, wer es halt sehen darf. Die ist geschieden und hatte dann gedacht, naja, ich könnte jetzt beispielsweise mal meine Kinder im Todesfall berücksichtigen. Ist ja Kraft Gesetzes, BGB Erbfolge. Hat ja Abkömmlinge, Kinder erben.
Richtig.
Hab einfach nur mal die Frage gestellt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Wie alt sind deine Kinder? Sagt sie, ja, sind so und so alt. Sag ich, ja, aber die können ja gar nicht erben, weil der leibliche Vater würde dann die Vermögensfürsorge für die Kinder übernehmen. Da hat sie auf einmal Riesenaugen gesagt, scheiße, das will ich ja gar nicht. Sag ich, okay, ich kann dir einen Kontakt geben, der hilft dir, das Problem zu lösen. Und das sind so Dinge, die 0,0 mit meinem Daily Business zu tun haben. Aber ich als meine Verantwortung sehe, mit den Menschen darüber zu sprechen, dass ich die Impulse liefere. Und wie gesagt, alle haben bisher gesagt, das Investment, was sie bezahlt haben, war ein Bruchteil dessen, was sie an Wert bekommen haben. Es ist ja für mich nur symbolisch, ganz ehrlich. Vor kurzem sagte ein Kunde zu mir, für das, was wir jetzt gemacht haben, in den letzten Stunden, hätte ich auch 10.000 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe hinaus 60.000, 70.000 verdient. Ich sollte mal vielleicht drüber nachdenken, mit Erfolgsbeteiligung zu arbeiten. Aber nein, mache ich nicht.
Okay.
So, warte mal, aber wir machen es Folgendes. Wir haben, das kommt ja auf den Montag raus. Wir machen jetzt mal einmal eine Ausnahme. Wir machen jetzt hier einfach einen Cut, Marion.
Okay.
Wir haben gefühlt jetzt 28 Minuten ungefähr rum, so über den Daumen gefühlt. Ich habe ein gutes Zeitgefühl. Wir machen jetzt hier einen Cut. Am Mittwoch gibt es einen zweiten Teil davon. Wir machen gleich weiter. Wir machen jetzt einfach hier einen Schnitt. Und gleich gehen wir dann am Mittwoch besser gesagt, lassen wir dann den Teil 2 starten. Und ich hoffe, es war für dich jetzt in den letzten rund 28, 29 Minuten gefühlt etwas dabei gewesen. Ich weiß, ich habe jetzt an der einen Stelle ein bisschen ausgeschweift. Aber geh nochmal zurück auf Minute 1 und hör nochmal durch. Es waren viele versteckte Botschaften, Nuggets drin. Wie in jeder Episode. Du kannst natürlich jetzt auch sein, so ein Typ Mensch, dann sagen, war nichts Spannendes drin. Hast du es bewusst gehört oder so nebenbei? So beim Autofahren, du hast noch nebenbei einen Staubsauger angehabt und hast einen Haushalt gemacht, was auch immer. Wenn du allein aus den letzten rund 28, 30 Minuten die drei konkrete Dinge mitnimmst, ich könnte dir jetzt sagen, aber du darfst gerne mal anhören, hat das für dich einen Riesenimpact. Also nutz gerne die Chance, geh zurück zum Anfang, hörst du mal durch und übermorgen, am Mittwoch, da kommt Teil 2 und wir machen jetzt direkt weiter.